ARD Sounds.
Strom mit den Nachbarn teilen, was ab heute erlaubt ist.
Dashcams im Auto, wann sie helfen und wann es teuer wird.
Und der Body Mass Index ist veraltet. Eine neue Messmethode kann versteckte Krankheitsrisiken sichtbar machen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Montag, der 1. Juni. Wir sind Magdalena Bienert und Sebastian Trepper.
Gumo. Und ihr findet uns natürlich auch in dieser Woche in ARD Sounds und überall sonst da, wo es Podcasts gibt. Und ihr dürft uns natürlich auch wie immer gerne weiterempfehlen und oder diese Folge teilen.
Apropos teilen, oh, toller Einstieg. Carsharing, Foodsharing, Booksharing mit so öffentlichen Bücherschränken. Teilen ist sehr beliebt im Moment, auch weil es nachhaltig ist. Nur beim Solarstrom ging das bisher nicht. Das ändert sich aber jetzt, zumindest was das Gesetz dazu angeht.
Und das nennt sich so schön Energy Sharing. Und weil es eine Gesetzesänderung gibt, ist es ab heute in Deutschland erlaubt. Bisher war es tatsächlich verboten. Kurz erklärt geht es darum, wenn ich mit meiner Solaranlage auf dem Dach mehr Strom erzeuge, als ich selbst verbrauche, dann könnte ich den jetzt direkt mit meinen Nachbarn teilen. Also zumindest in der Theorie.
In Ladenburg in Baden-Württemberg gibt es eine Bürgerinitiative, die sich jetzt schon mit dem Thema beschäftigt. Marius Steigerwald ist Teil dieser Initiative.
Das Neue am Energy Sharing ist eben, dass wir den Strom hier produzieren können und in die Altstadt oder zu Mieterinnen und Mietern, die keine eigene Anlage haben, bringen können, ohne eine neue Leitung zu legen.
Die Initiative ist extra dafür gegründet worden und hat selbst sogar mittlerweile 3 Solaranlagen, die extra dafür gedacht sind, dass sie fürs Energy Sharing im Ort genutzt werden.
Bisher ist es so, dass Haushalte, die eben zum Beispiel über ihre Solaranlage mehr Strom erzeugen, als sie brauchen, den dann einfach ins, ja, große, ins öffentliche Stromnetz einspeisen können. Dafür gibt es dann vom Staat auch eine Vergütung. Für Anlagen, die seit Anfang des Jahres in Betrieb gegangen sind, sind es so ungefähr zwischen 7 bis 12 Cent pro Kilowattstunde, die ich einspeise.
Mit dem Energy Sharing könnte der Strom quasi direkt bei den Nachbarn landen. Also ich habe mich ja sofort gefragt, wie das technisch eigentlich gehen soll. Lege ich dann ein großes Kabel über die Straße zum Nachbarn gegenüber und der nimmt sich dann quasi direkt meinen Strom. Die gute Nachricht, also so ein Kabel muss ich nicht legen, fände ich auch schwierig, so wegen Stolperfalle, Brandschutz und solche Sachen, wäre nicht so cool.
Nee, in echt läuft's mit dem Energy Sharing dann so, der Haushalt speist seinen überschüssigen Strom trotzdem ins öffentliche Netz ein, aber der wird dann eben direkt verteilt an die Nachbarn oder andere Haushalte, die im gleichen Stromnetzgebiet sind. Und die Idee dahinter, wenn ich meinen Solarstrom in so eine Stromgemeinschaft einspeise, kann ich selbst einen Preis festlegen. Ich bekomme dann mehr als die staatliche Vergütung und der Stromempfänger derzeit aber weniger als sonst, weil er sich eben den Umweg über den teureren Stromanbieter spart. Eigentlich Win-Win.
Ja, quasi so echter Strom aus der Region. Kenne ich sonst nur von Obst aus dem Supermarkt, so ein Label. Klingt also erstmal alles toll eigentlich, aber wie es bei neuen Gesetzen dann oft so ist, naja, ein paar Hürden und Stolperfallen stecken schon noch drin. Also erstens, es hapert schlicht und ergreifend gerade noch an der Technik. Eigentlich soll Energy Sharing nämlich so funktionieren, mit intelligenten digitalen Stromzählern. Die erfassen dann jede Viertelstunde, wie viel Strom auf der einen Seite erzeugt und abgegeben wird und wie viel auf der anderen Seite verbraucht wird.
Weil der Strom fließt ja nicht wirklich direkt von einem Haus zum Nachbarhaus. Wie gesagt, es gibt kein extra Kabel. Also eigentlich teilt man den Strom nur auf dem Papier und allein schon die ganze Technik ist kompliziert. Und ja, Deutschland ist da noch nicht ganz so weit, sagt Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Dafür braucht es intelligente Messsysteme. Und Deutschland hinkt ja beim Smart Meter Rollout sowas von hinterher. Zwar gibt es da einige Fortschritte, aber das dauert wohl offensichtlich noch. Und die operative Umsetzung ist nicht klar genug standardisiert. Also viele Netzbetreiber können jetzt sagen, ja, wir wissen noch nicht genau, wie die Verträge, wie die Datenformate, wie die Gebühren in jedem Einzelfall laufen soll.
Ja, beim Stichwort Netzbetreiber sind wir auch schon eben bei dieser nächsten Hürde. In Deutschland ist das Stromnetz super kleinteilig. Es gibt knapp 850 Verteilnetzbetreiber, also die, wo ich quasi meinen Strom anmelde. Die haben aber eben unterschiedliche Standards und das macht es natürlich dann schwieriger mit dem lokalen Strom beim Energy Sharing.
Es gibt auch Orte wie eben Ladenburg in Baden-Württemberg, wo die Leute eigentlich total Bock auf sowas haben, merken die diese Hürden leider auch. Jochen Liebrich ist Teil der Bürgerinitiative, die wir schon am Anfang gehört haben.
Unsere Hoffnung war, dass wir 2018 gehört haben, die EU schreibt das sogar vor für ihre Mitgliedsländer, Energy Sharing für Bürger, gerade für unsere Situation passend. Jetzt ist das Gesetz endlich da, 2026, aber es wird wohl nicht zum 1.6. angeboten.
So, und das zeigt so ein bisschen das ganze Dilemma auf, denn es ist auch nicht nur in Ladenburg so. Eine Recherche von unseren Kolleginnen und Kollegen vom ARD Klima Update Podcast zeigt, es gibt viele Fälle, in denen die Netzbetreiber selbst noch gar nicht bereit sind und wissen, wie das aussehen soll. Wir verlinken euch da in unserer Folgenbeschreibung mal die aktuelle Folge zum Thema Energy Sharing, falls ihr noch tiefer in dieses Thema eintauchen wollt.
Unsere Kurznachrichten.
Gestern hat es viele Unwettereinsätze gegeben. Rettungskräfte hatten besonders viel damit zu tun, Unwetterschäden zu beseitigen, Bäume von Straßen räumen und so. Vor allem in Bayern war viel los. Mittlerweile hat sich die Lage aber entspannt. Gestern Abend hat der Deutsche Wetterdienst alle Unwetterwarnungen aufgehoben.
Wolfgang Kubicki ist der neue Vorsitzende der FDP. Auf dem FDP-Parteitag haben ihn knapp 60% der Delegierten gewählt. Eigentlich war er der einzige Kandidat, hat dann aber überraschend doch noch Konkurrenz bekommen. Die Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat nämlich kandidiert. Sie sagte, sie wollte vor allem, dass Kubicki eine Zusammenarbeit mit der AfD klar ausschließt.
In Hamburg haben sich die Gegner der Olympia-Bewerbung durchgesetzt. Rund 55% haben bei einer Abstimmung Nein zur Bewerbung gesagt. Bürgermeister Tschentscher hat die Bewerbung daraufhin offiziell zurückgezogen. Jetzt sind also nur noch die Regionen Köln-Rhein-Ruhr, München und Berlin im Rennen. Eine Entscheidung hat der Deutsche Olympische Sportbund für den Herbst angekündigt.
Und die deutschen Fußballer haben gestern noch ihr erstes Testspiel vor der WM gehabt. In Mainz haben sie ganz souverän gegen Finnland mit 4:0 gewonnen. Glückwunsch. So, und jetzt müssen wir mal über Dashcams reden. Also Kameras, die im Auto unser und vor allem anderer Leute Fahrverhalten aufzeichnen. Also die sollen im Streitfall helfen, einen Unfallhergang, ja, und die Schuldfrage zu klären. Aber oftmals verstoßen die gegen Datenschutzrichtlinien und wir gucken uns das jetzt mal genauer an.
Ja, Videos von Unfällen oder riskanten Fahrmanövern gibt's hunderte im Netz oder tausende. In Russland und Großbritannien ist das ganz, ganz groß, aber auch hier bei uns in Deutschland wird's immer größer. Auf YouTube werden auch deutsche Dashcam-Videos millionenfach angeklickt.
Ich bin da tatsächlich auch kurz in dieses Rabbit Hole gefallen, als ich da mal angefangen habe, mir das anzugucken. Ich verstehe es, man will ja nur noch diesen einen Clip, na komm, der überholt, ich guck's mir noch an. Schwupps, war eine halbe Stunde um. Und es scheint vor allem so, dass irgendwie hat ja wohl jeder inzwischen eine Kamera im Auto, habe ich danach das Gefühl gehabt. Brauche ich jetzt also auch eine? Diesen Gedanken hatte auch Sebastian Grigori aus Nierstein in Rheinland-Pfalz in der Nähe von Mainz. Der hat sich dann auch eine Dashcam zugelegt, nachdem er einige von diesen ganzen Videos gesehen hatte.
Da wird immer wieder gezeigt, wie es halt zu unter anderem auch Nötigungen kommt oder Unfällen. Und wie es da auch immer mal hilfreich war, dass entweder, wenn man selbst beteiligt war, dass man eine Aufnahme dabei hatte, weil sonst Aussage gegen Aussage steht.
Ja, immer mehr Auto-, Motorrad- und Fahrradfahrer legen sich Dashcams zu. Fragt man sich ja schon, warum ist das auf einmal so? Eine mögliche Erklärung ist Stress. Der wird auch mal gerne beim Fahren rausgelassen, steht auch in der Umfrage der ADAC-Versicherung. Da haben fast 70% der Autofahrer gesagt, im Straßenverkehr geht zu aggressiv zu. Und das Gefühl der Umfrage bestätigt auch Christian Schmidt vom ADAC Mittelrhein.
Man sieht tatsächlich im Straßenverkehr häufig auch so ein Spiegelbild der Gesellschaft. Vieles Ellbogendenken ist angesagt und das ist natürlich auch auf den Straßen so. Und da hilft das natürlich für einen selbst, sodass man da irgendwie ein Gefühl hat von Sicherheit, von beruhigt tatsächlich in so manchen Gefahrenlagen. Und deshalb nutzen Menschen Dashcams.
Klingt irgendwie logisch, vor allem wenn man viel Auto fährt. Aber der Einsatz von Dashcams ist eigentlich nicht so ohne weiteres erlaubt. Denn viele dieser Kameras zeichnen die ganze Fahrt auf und damit dann ja auch alle möglichen Kennzeichen und Personen, ohne dass die das wissen.
Und das geht aus Datenschutzgründen bei uns so nicht, denn so könnte man auch Bewegungsprofile erstellen. Also welches Auto und welche Person hat sich wann und wo aufgehalten und so weiter. Mhm. Es gibt allerdings auch Dashcams, die erlaubt sind. Die speichern nur die vergangenen Sekunden vor einem Unfall. Bedeutet dann, dass die Kamera eben die ganze Zeit filmt, aber das Gefilmte nicht sichert. Und erst, wenn so ein Unfall passiert, dann werden die Sekunden vor der Erschütterung auch gespeichert.
Trotzdem zeichnen aber viele Autofahrende meist mehr auf und nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes können Richter Dashcam-Videos auch als Beweismittel anerkennen, obwohl die eigentlich verboten sind. Man muss dann allerdings 1000 Euro Bußgeld dafür bezahlen, aber das lohnt sich wohl für die meisten, weil es immer noch weniger ist als der Schaden am Auto.
Was aber auch wichtig zu wissen ist, im Zweifelsfall kann man sich auch selber belasten mit dem Material einer Dashcam. Wenn ich zum Beispiel selber einen Unfall verursacht habe, kann dann die Polizei mein Videomaterial beschlagnahmen, weil es ja sein könnte, dass ich durch die Daueraufzeichnung eine Ordnungswidrigkeit begangen habe oder im schlimmsten Fall dann sogar eine Straftat, je nachdem, was beim Unfall passiert ist.
Also ihr merkt, es ist etwas schwammig noch, gerade was die Lage der Videos als Beweismaterial angeht. Das gilt übrigens auch, müssen wir auch kurz drüber sprechen, über sogenannte Wächterfunktionen bei Teslas. Die zeichnen nämlich Bewegungen rund ums Auto auf, wenn es parkt. Dieses fragwürdige Vergnügen hatte ich auch im letzten Urlaub, wo ich neben einem gestanden habe. Und dabei habe ich gelernt, dass es bis heute keine final geklärte Gesetzeslage zur Nutzung dieser Funktion gibt. Datenschützer sehen auch das sehr, sehr kritisch, weil im öffentlichen Raum dadurch ja auch Personen ohne ihr Wissen aufgezeichnet werden. Nicht so gut. Und bei mir in Berlin soll es wohl so sein, dass Tesla-Fahrer nicht auf Parkplätzen der Polizei stehen dürfen, weil sie ja dabei auch Dinge und Menschen aufzeichnen könnten, die ja nicht für Privatpersonen eigentlich bestimmt sind.
Ja, okay, kann ich mir vorstellen. Mit Kameras im Auto bewegen wir uns also in einer Grauzone. Egal, ob das jetzt so eine Funktion wie bei Tesla ist oder eine Dashcam, die später eingebaut wird, muss also jeder selber wissen, ob man das haben möchte. Wenn es darum geht, ob ich zu dick bin, gucken wir seit Jahrzehnten auf eine Zahl, den Body Mass Index oder kurz gesagt BMI, mein Gewicht im Verhältnis zu meiner Körpergröße. Da gibt es dann Kategorien: Untergewicht, Normalgewicht, Übergewicht oder adipös. Das ist eigentlich nur ein komplizierteres Wort für zu dick.
Ja, der BMI gilt aber eigentlich längst als veraltet, weil diese Kategorien oft keine besonders guten Werte sind, um wirklich zu sehen, haben wir eigentlich ein Problem mit unserem Gewicht? Ist das ungesund? Und deswegen gibt es mittlerweile eine Alternative, den metabolischen BMI, auch wenn der jetzt nicht ganz so einfach auszurechnen ist.
Entscheidend ist dabei nicht nur, wie viel Fett ich am Körper oder im Körper habe, sondern was genau dieses Fett im Körper anrichtet. Zu viel Fett am Bauch gilt als Treiber für viele Krankheiten. Und wir haben jemanden gefunden, der da ein gutes Beispiel ist. Matthias Ziesenis aus Alfeld in Südniedersachsen. Der ist 53, sehr sportlich und Bäckermeister.
Ich bin Zuckerjunkie aufgrund von Stress. Und da ist halt das Problem. Ich muss ja nur nach rechts und links greifen und schon habe ich Kuchen und Süßes in der Hand. Und die Verlockung ist halt manchmal schwer zu widerstehen.
Kommt mir bekannt vor. Auch ohne eigene Bäckerei.
Ja, ich könnte da nie arbeiten, wäre auch mein Verderben. Der klassische BMI sagt bei Matthias Ziesenis: kein Problem, kein Übergewicht, du bist gesund. Trotzdem kann es aber versteckte Stoffwechselerkrankungen geben und das kann der neue metabolische BMI, kurz MET-BMI, zeigen.
Eine Forschungsgruppe aus Leipzig und Göteborg hat Blutproben von fast 2000 Menschen und hunderte Stoffwechselprodukte untersucht. Und aus diesen Daten haben sie eben diesen metabolischen BMI berechnet, der beschreibt, ob ich den Stoffwechsel von einem übergewichtigen Menschen habe, unabhängig von meinem tatsächlichen Körpergewicht.
Die Erstautorin von der Studie, Dr. Rima Shakarun von der Uni Leipzig, sagt, zwei Menschen mit dem gleichen BMI können je nach Funktion ihres Stoffwechsels und ihres Fettgewebes völlig unterschiedliche Risikoprofile aufweisen. Also, auf gut Deutsch gesagt, die Gefahr für Krankheiten sieht man mit dem normalen BMI nicht wirklich, aber mit dem metabolischen schon.
Um welche Krankheiten geht es da genau? Diabetes, Fettleber, Insulinresistenz und Entzündungen im Körper, die man teilweise gar nicht bemerkt. Das Risiko dafür kann hoch sein, auch dann, wenn mein BMI im normalen Bereich ist. Umgekehrt gibt es Menschen mit einem hohen BMI, bei denen der Stoffwechsel aber ziemlich stabil bleibt. Die haben dann nicht so ein hohes Risiko.
So, und was macht der metabolische BMI jetzt anders, um sowas zu erkennen? Beim MET-BMI geht es unter anderem um das Fett, was sich rund um Organe bildet und in den Organen. Mediziner nennen das viszerales Fett und das gilt eben ja als Verursacher für die Krankheiten, die du gerade aufgezählt hast. Außerdem geht es auch um den Darm. Wenn der Wert beim metabolischen BMI hoch ist, haben die Menschen meistens eine geringere Vielfalt an Darmbakterien. Außerdem ist ihre Darmflora schlechter darin, Ballaststoffe umzuwandeln und daraus gesundheitsfördernde Fettsäuren zu machen.
In der Studie steht, Stoffwechsel und die Darmflora sind eng miteinander verbunden. Veränderungen im Darm spiegeln sich im Blut wider und umgekehrt. Das erklärt, warum Ernährung und Lebensstil langfristig so großen Einfluss auf das Risiko für Stoffwechselkrankheiten haben.
Trotzdem ist dieser neue MET-BMI kein neuer Schnelltest und kein Ersatz für ärztliche Untersuchungen. Er kann auch nur mit aufwendigen Blutanalysen berechnet werden. Und ja, das ist nur in einem speziellen Labor möglich. So, und damit sind wir schon wieder raus für heute. Habt einen möglichst entspannten Wochenstart. Und übrigens, es ist Internationaler Kindertag heute. Ich wollte es nur mal gesagt haben.
Stimmt. Warum ist das eigentlich kein Feiertag?
Ja, es freut mich auch. Ich bin dafür. Bis morgen, wir hören uns. Ciao.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.